SRF 1.
Und da kommt das Regionaljournal Graubünden. Gemeinsame Mission. Warum die Landeskirchen zusammen gegen die Abschaffung der Kirchensteuer kämpfen. Auf der Linie der XOA. Warum die Jungfreisinnigen gegen die Wehrpflicht sind. Von Lü bis zum Mond, wie ein neues Buch über Astronomie bei unserer Literaturkritikerin ankommt. Später in der Sendung «Zeitgenössische». Bald geht das riesige Volksfest in Burgdorf los. Aber was bringt so einen Anlass langfristig? Wir fragen dort noch, wo das Fest schon war, nämlich in Frauenfeld. Und das Wetter, viel Sonne gibt es morgen. Am Nachmittag wird es dann sogar wieder warm. Am Mikrofon Sarah Hauschild. Und jetzt geht es bei uns zuerst um die Kirchensteuer. Schon seit Jahrhunderten wird sie eingezogen. Früher hat man vom Zehnten geredet. Da mussten die Bauern zum Beispiel ein Zehntel der Ernte müssen abgeben. Heute ist es eben die Kirchensteuer. Seit über einem halben Jahrhundert, seit 1959, gibt es die in Graubünden. Zahlen müssen auch die Bündner unternehmen. Nicht einverstanden mit dieser Steuer sind die Jungfreisinnigen. Mit einer Initiative wollen sie die Abgabe für die Firmen abschaffen. Eine schlechte Idee, findet das die Bündner Regierung, das hat sie letzte Woche gesagt. Und natürlich sind auch die Landeskirchen dagegen. Das haben sie heute vor den Medien unterstrichen. Für uns dabei gewesen dort ist Stefanie Hablützel. Frage an sie, was steht für die Kirche denn auf dem Spiel weg und mit deren Initiative?
Für die beiden Landeskirchen steht viel auf dem Spiel und das hat man auch heute daran gemerkt, dass beide Präsidenten der katholischen und der reformierten Landeskirche vor die Medien getreten sind und gesagt haben, wieso die Initiative gefährlich ist, was für einen Schaden da die Kirche nehmen könnte. Die Abstimmung ist ja noch weit, weit weg. Die ist ja erst im Frühling, das geht noch über ein halbes Jahr und das Parlament, das hat auch noch nicht darüber beraten.
Das zeigt, die Landeskirchen sind zumindest ein bisschen nervös oder im Ansatz nervös. Warum das? Es geht um Geld, um wie viel?
Ja, man könnte sagen, auf dem Spiel steht das Businessmodell der Kirchen in Graubünden. Es ist so, dass seit 1959 die katholische und die reformierte Landeskirche Geld einziehen bei den Unternehmen, die als juristische Personen organisiert sind. Das ist jetzt also jetzt ein bisschen ein rechtlicher Begriff. Das sind einfach alle Unternehmen, die zum Beispiel als Aktiengesellschaft organisiert sind. Und die zahlen jährlich Geld ein. Heute sind das 8 Millionen Franken. Und die würden wegfallen, wenn es ein Ja von den Bündner und Bündnerinnen zu deren Initiative gibt.
Betroffen wären beide Landeskirchen, also die katholische und die reformierte, kann man sagen, die einen würden es mehr treffen wie die anderen.
Ja, einschenken würde es besonders bei der katholischen Landeskirche. Da würden gerade 90% der Einnahmen wegfallen. Was bedeutet das konkret? Es gibt weniger Geld für die armen Kirchgemeinden. Es gibt deutlich weniger Geld für die verschiedenen Beratungsangebote, die katholische Landeskirche finanziert. Bekannt ist da zum Beispiel die Caritas oder auch die Beratungsstelle Chur Adebar, die Schlagzeilen gemacht hat für Schwangerschaftsberatungen. Es gibt kein Geld für Weiterbildungen, für die eigenen Leute. Und es gibt auch 250'000 Franken weniger für das Bistum Chur.
Die reformierte Kirche, auch die würde treffen, aber ein bisschen anders, weil sie anders organisiert ist.
Die haben ein anderes Steuersystem. Bei denen würde nur, in dem Fall im Vergleich, ein Drittel der Steuereinnahmen wegfallen. Das hat einfach damit zu tun, dass sie das Geld anders erheben tun. Aber wäre natürlich auch ein Einschnitt.
Wenn es ein Ja gäbe zu dieser Initiative, was würde die Kirche machen? Haben sie irgendwie schon einen Plan B im Sack?
Ja, das ist interessant. Nein, sie haben keinen Plan B im Sack. Das haben sie heute an der Konferenz auf die Frage eines Journalisten gesagt. Und der Präsident der katholischen Landeskirche, der Platzi Berter, hat dann auch erklärt, wieso er so optimistisch ist. Er hat gesagt, 80% der Leute im Kanton Graubünden, die sind heute noch in der einen oder anderen Landeskirche. Er geht davon aus, dass die Kirche gut in der Gesellschaft verankert ist.
Hat er recht? Wie geht es jetzt weiter? Also ist die Initiative chancenlos?
Ja, was man heute sicher sagen kann, ist, dass die Kirchensteuer für Unternehmen keine heilige Kuh mehr ist, zu Graubünden, die man gar nicht antasten darf. Schon vor gut 10 Jahren, dort, wo Graubünden über die neue Verfassung diskutiert haben die Politiker eigentlich entschieden, die Steuer zu streichen. Dann hat es nochmal im Parlament Diskussionen gegeben und nachher ist die wieder in die neue Verfassung hineingerutscht. Also die ist schon mal umstritten gewesen. Und jetzt ist einfach die Frage, wie das Bündner Parlament dermal reagiert. Also es wäre zum Beispiel denkbar, dass sie im Oktober einen Gegenvorschlag formuliert, vielleicht auch andere Finanzierungsmodelle anschaut, wie die Kirche in Zukunft zu ihrem Geld kommen könnte.
Stefanie Hablützel. Heute haben die Landeskirche gesagt, warum sie gegen die Initiative sind, die die Kirchensteuer für Unternehmen, für Firmen will, abschaffen. Abgestimmt über das Geschäft wird im nächsten Februar. Überraschung bei den Jungfreisinnigen in Graubünden heute. Die Partei will den obligatorischen Militärdienst abschaffen. Die jungen Bürgerlichen finden das heutige Armeemodell, Zitat, unwirtschaftlich und unfreiheitlich. Und weiter finden sie die Initiative Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht sei eine Chance, auch wenn sie von der XOA, die das Militär ganz abschaffen will, kommen. Dass die Jungpartei mit dem Entscheid ausschert und nicht auf der Linie der Mutterpartei ist, sei kein Problem, sagt der Präsident der Bündner Jungfreisinnigen, der Thomas Billiel.
Es ist ja so, die Jungfreisinnigen und die FDP, das sind unabhängige Parteien, befassen unabhängige Meinungen. Und obwohl wir natürlich in den meisten Fällen miteinander die gleichen Positionen vertreten, kann es etwa dir vorkommen, dass wir andere Positionen vertreten. Aber das liegt in der Natur von der Sache. Wir sind die Jungparteien, wir haben eher einen jugendlichen Fokus. In der FDP ist das etwas anders und das ist auch legitim.
Der Thomas Billiel. Die Abstimmung über die Initiative, die die obligatorische Wehrpflicht will abschaffen, die ist am 22. September. Und dann noch die Nachricht hier. Im März hat die Bündner Bevölkerung die Olympiaträume für 2022 begraben. Jetzt ist bekannt worden, wer definitiv in die Bresche springen will. Die Stadt Almaty in Kasachstan ist erste offizielle Kandidatin für die Winterspiele. Die Stadt im zentralistisch geführten Land hat 1,5 Millionen Einwohner, 2 Flughäfen und 2 grosse Bahnhöfe. Ob sie den Zuschlag kriegt für das Spiel, das entscheidet das IOC erst in 2015. Auch Interesse an diesen Winterspielen haben Oslo, Barcelona oder Länder wie Polen und die Ukraine angemeldet. Ganz etwas anderes. Ein Nachthimmel, sternenklar, die Milchstrasse und Sternschuppen. Auch Sie haben das sicher schon mal erlebt. Und vielleicht haben Sie sich unter dem weiten Nachthimmel auch schon gefragt, wieso leuchten die Sterne eigentlich? Was ist ein Stern überhaupt? Was ein Planet? Wie weit weg ist das alles von uns? Ein Wissenschaftlerpaar aus dem Münstertal beschäftigt sich ständig mit so Fragen. Im abgelegenen kleinen Lü haben sie eine Sternwarte aufgebaut. Und dort haben sie jetzt auch ein Buch zum Thema gemacht. Weltraumreisen von Sirius und Steiler heisst es. Auf dem Titelbild vom Buch ist ein Foto vom Münstertal. Über den Bergen am Himmel sieht man 2 Tierfiguren, eine Katze und einen Hund. Die beiden Figuren fliegen eben zum Mond. Das Ganze sieht nach einem Kinderbuch aus. Aber ist es wirklich ein Buch für Kinder? Das habe ich die Literaturkritikerin und Spezialistin für Jugendliteratur, Esther Kretli, gerade als erstes gefragt.
Ein erster Blick lässt einem wirklich an ein Kinderbuch denken. Es hat ziemlich viele Bilder, zum Teil Fotografien, zum Teil auch Zeichnungen und Skizzen. Aber wenn man dann den Text liest, merkt man ziemlich schnell, dass ein ganzer Haufen Themen vorkommen, die auch Erwachsene interessieren könnten. Was natürlich für ein Kinderbuch spricht, sind die beiden Hauptfiguren, der Sirius und Steiler.
Reden wir über die beiden Hauptfiguren, die man eben auf dem Buchdeckel gut sehen. Das sind ein Hund und eine Katze. Was sind das für Typen, die beiden Protagonisten?
Der Sirius ist ein kleiner Hund, ein Dackeli. Die im Himmel ein bisschen rauskommen, die kennen den Sirius. Das ist nämlich der hellste Stern am Nachthimmel, den man mal sieht. Er gehört zum Sternbild vom grossen Hund. Das Dackeli ist ein bisschen vorwitzig, aber es ist gescheit und weiss viel über die Sterne und den ganzen Kosmos. Die Steiler ist eine schwarze Katze mit einem weissen Punkt auf der Brust, einem Stern. Auf Romanisch wäre das eben ein Steiler. Die beiden begleiten der Leser und die Leserin durch das ganze Buch und sie machen sogar noch eine Reise von dem kleinen Dörfli Lü im Münstertal auf den Mond.
Und was erleben die beiden Figuren, die Protagonisten, so alles auf ihrer Reise zum Mond?
Vor allem astronomische Abenteuer, wenn man das so sagen kann. Sie stoßen auf die verschiedenen Phänomene, die mit dem Mond zusammenhängen, die Mondphase zum Beispiel, das Gesicht im Mond. Sie begreifen auch, warum man in den Meer vom Mond gar nicht baden kann. Auf dem Mond treffen sie dann so auf Abfall, auf Reste von früheren Mondlandungen. Sie machen ein Ründeli mit dem Moon Buggy. Das ist das legendäre Mondfahrzeug, das die NASA mit der Apollo auf den Mond gebracht hat. Es läuft also etwas.
Astronomie, Sternengeschichte werden da verpackt. Gibt es noch andere Sachen, die angeschnitten werden im Buch?
Das Teleskop spielt eine wichtige Rolle, wo man natürlich dann auch zu Leuten sehen wird. Dann werden die Distanzen erklärt, die es im All gibt, die Lichtjahre. Schön dargestellt wird auch das Thema von der Lichtverschmutzung, wo dann auch gleichzeitig klar wird, warum die Sternwarte von diesen zwei Autoren gerade im kleinen Dörfli Lü ist und nicht zum Beispiel zu Chur. Einmal richtig im Dunkeln sein und Milchstrasse leuchten sehen, das muss etwas wunderbar sein.
Und eben, dann müssen wir vielleicht noch schnell erklären, Lü im Münstertal, ein kleines abgelegenes Dorf, wo es ganz wenig Lichtverschmutzung hat. Dort sind die Wissenschaftler, die das Buch gemacht haben, gezogen, haben dort ihre Sternwarte aufgebaut, eben weil es wenig Lichtverschmutzung gibt. Sieht man dort den Sternenhimmel auch besonders gut. Wenn wir bei diesen beiden Wissenschaftlern bleiben, sie haben jetzt ein Buch gemacht, das ein Kinderbuch kann, aber nicht muss sein. Einerseits haben sie natürlich den Anspruch, wissenschaftlich korrekt Informationen zu liefern. Andererseits, wenn sie da ja auch eine Geschichte erzählen, geht der Spagat auf in diesem Buch?
Der Kontrast ist mir zuerst auch ein bisschen durch den Kopf gegangen. Eigentlich ist aber das Thema von der Astronomie seit jeher verbunden mit der mystischen Welt. Denken wir nur an die Namen der Sternbilder, Planeten und so weiter. Alles aus der antiken Sagenwelt. Und dann ist es doch so, dass man wirklich immer wieder einen Haufen Fantasie braucht, wenn man jetzt in die Sterne schaut und der Erkenntnis von der Forschung glauben will. Ich finde es eigentlich eine überzeugende Kombination.
Und wenn man jetzt hier den Klappentext von dem Buch, der hier vor mir liegt, anschaut, dann steht hier, das sei ein Buch für Kinder ab 12. Stimmt das oder geht das auf mit dieser Altersangabe?
Man könnte ja das Buch auch vorlesen und dann geht es sicher auch schon für Kleinere ab 8, 9 Jahre, je nachdem, ob sie sich dafür interessieren. Erklärt ist es gut und die Sprache ist einfach. Natürlich ist es nicht das einzige Buch zu dem Thema, das es auf dem Markt gibt. Und sicher ist es auch so, dass der eine oder die andere von den 12-Jährigen vielleicht lieber im Internet etwas über die Sterne recherchieren oder sogar eine App abladen. Aber die Weltraumreise hier in diesem Buch hat schon einen speziellen Charme und kann sicher faszinieren.
Esther Kretli, sie ist Literaturkritiker und Spezialistin für Jugend- und Kinderbücher. Mit ihr habe ich über das neue Buch «Die Weltraumreisen» von Sirius und Steiler geredet. Die Autoren sind die beiden Wissenschaftler Jitka und Václav Oretnik. Sie wohnen in Lü im Münstertal. Das Buch ist beim Südostschweiz Buchverlag herausgekommen. Regionaljournal auf SRF 1. In 17 Minuten ist es 6. Wir schauen in Reste vom Osten und noch ein bisschen weiter in den Westen. Das eidgenössische Schwing- und Elblerfest in Burgdorf. In zwei Wochen ist nämlich das nationale Sportereignis von diesem Jahr. Das Interesse an diesem Anlass ist riesig. 250'000 Besucher werden erwartet. Und im Vorfeld taucht immer wieder die Frage auf, wie nachhaltig ist so ein Event? Antworten haben wir in Frauenfeld gesucht. Die Thurgauer Stadt hat nämlich Erfahrung. Sie hat das Fest vor 3 Jahren organisiert. Thomas Weingart.
Das ist es, was vor allem geblieben ist.
Der Schwingerkönig 2010, Wenger Kilian.
Vom Eidgenössischen zu Frauenfeld. Kilian Wenger, die Nation hat einen neuen Held und der Sport seither eine neue grosse Figur mit dem heute 23-jährigen Berner Oberländer. Aber nicht nur der Schwingerkönig bleibt das Frauenfeld in Erinnerung. Gelohnt hat sich das eidgenössisch aus sportlicher Sicht auch für die Schwinger im Thurgau, sagt der Stadtmann von Frauenfeld, der Carlo Parolari.
Nachhaltig kann ich sagen, wir haben letzte Woche können den Spatenstich für eine neue Schwinghalle machen. Das ist eigentlich auch ein direkter Ausfluss aus dem grossartigen Eidgenössischen raus. Da haben die Schwingvereine genügend Geld und es hat vor allem einen Boom gegeben bei jungen Leuten. Der Schwingsport boomt extrem und das Resultat ist, dass wir jetzt können eine neue Schwinghalle bauen, wo wir auch das Land sehr günstig können zur Verfügung stellen.
Das Eidgenössisch hat sich für die lokalen Schwingclub also finanziell rentiert. Ein grosser Teil vom Gewinn, wo das Fest Frauenfeld abgeworfen hat, eine Viertelmillion Franken, ist ihnen zu gut gekommen. Geld, das ist offensichtlich ein zentraler Punkt, wenn es darum geht, was so ein Fest nachhaltig bringt. Denn nicht nur der Stadtmann, sondern auch der Urs Schneider, seinerzeit OK-Präsident zu Frauenfeld, kommt beim Stichwort nachhaltig ziemlich schnell aufs Geld zu reden.
Wir haben seinerzeit einen Umsatz gemacht von gut 21 Millionen Franken. Und es gibt ja verschiedene Studien, was so ein Fest auslöst. Und die Fachhochschule Luzern hat so eine Studie gemacht. Und man kann so den Umsatz vom OK etwa mit 3 multiplizieren. Und dann hat man eigentlich den ganzen Geldfluss, der stattgefunden hat. Und das heisst also, so ein Fest generiert irgendwie 50 bis 60 Millionen. Und ich denke, das ist nicht nichts.
In dieser Studie von der Fachhochschule Zentralschweiz sind ein paar interessante Aussagen zu finden. Aussage 1. 3/4 der Wertschöpfung bleibt in der Region. Im Fall von Frauenfeld sind das 45 Millionen Franken. Aussage 2. Am meisten profitieren Eventunternehmen, also Firmen, die zum Beispiel Festinventar, Tribüne etc. vermieten, dann das Gastgewerbe und der Detailhandel. Und als dritte interessante Zahl aus dieser Studie, 120 Leute haben ein Jahr lang einen Job gehabt, wenn man alle zahlten Arbeitsleistungen zusammenzählt. Das sind Fakten aus dem Jahr 2004, abgeleitet vom Eidgenössischen zu Luzern. Seither hat kein Veranstalter die sogenannte Wertschöpfung unter die Lupe genommen. Auch von Frauenfeld sind nur Umsatz und Gewinn bekannt. Eine Analyse und damit auch ein kritischer Blick zum Beispiel aufs Thema Umwelt fehlt. Von Luzern her weiss man, dass jeder Besucher ein Kilo Abfall produziert. Burgdorf übrigens, der aktuelle Austragungsort, wird das anders machen. Soka hat einen Nachhaltigkeitsbericht in Auftrag gegeben. Nachhaltig sei das Fest Frauenfeld, aber mit Sicherheit gewesen. Da ist sich der Urs Schneider sicher. Der Thurgau profitiere heute noch vom Eidgenössischen im 2010.
Ein Indiz ist ja zum Beispiel, dass im Kanton Thurgau im Tourismus im Jahr 2012 die Übernachtungszahlen um 1,5% zugenommen haben. Das ist gegen den schweizerischen Trend, der 2% Verlust hatte.
2 Jahre später also haben die Thurgauer Hotel immer noch vom Eidgenössischen profitiert. Ein Effekt, wo Thurgau Tourismus auf Anfrage bestätigt und der Stadtmann von Frauenfeld, der Carlo Parolari, auch heute noch davon ziert.
Wo wir hingehen, werden wir nach ein paar Minuten auf das Schwingfest angesprochen. Also das hat wirklich bei den Leuten sich einprägt, dass Frauenfeld da eine super Leistung mit dem OK angebracht hat und ein wunderbares Fest hat können organisieren.
Nicht zu unterschätzen sei der soziale Aspekt von einem eidgenössischen, sagt Carlo Parolari. Ein Blick auf die Luzerner Studie zeigt dann auch, das Schwingfest hat eine Vorbildfunktion für Junge, ist wichtig für die Identität in der Region und animiert die Leute zum Sporttreiben. Der Stadtmann und der OK-Präsident von Frauenfeld, der Carlo Parolari und der Urs Schneider, sie gehen auf Burgdorf schauen und hoffen, es möge den Berner so gut gelingen wie den Thurgauer. Der Urs Schneider.
Da spielen ein Haufen Faktoren eine Rolle, aber sicher hat Burgdorf auch die Ausgangslage mit dem Emmental, wo sehr viel Sympathie geniesst, auch eine Ausstrahlung zu entwickeln und auch da ein wunderschönes Fest zu machen, wo ganz sicher seine Wirkung auch nicht wird verfehlen. Aber man muss es zuerst durchführen und es muss reibungslos klappen und es kann natürlich auch Sachen passieren, Unvorhergesehenes, wo dann natürlich so ein Fest dann plötzlich in einem anderen Licht dastehen lässt.
Zusammengefasst kann man also sagen, ein Schwingfest rentiert finanziell, ist gut fürs Image und bleibt lang in den Köpfen der Leute. Die Voraussetzung dazu ist simpel, eigentlich genau gleich wie auf sportlicher Ebene. Der Kilian Wenger hat es nach seinem Festsieg zu Frauenfeld kurz und schnurz so gesagt.
Für zwei solche Tage zu haben, muss man einfach schon über 2 Tage ausstimmen.
Der Kilian Wenger, amtierender Schwingerkönig, krönt in Frauenfeld im Jahr 2010. Das war der Beitrag von Thomas Weingart. Hier im Regionaljournal gibt es um 5 vor 6 den Blick aufs Bündner Wetter von morgen und nochmals das Wichtigste aus dieser Sendung. Und jetzt ist es gerade 5 Minuten vor 6 gewesen. Das ist das Regionaljournal Graubünden auf SRF 1 zu den Wetterprognosen heute mit dem Jürg Zock von SRF Meteo.
Nach einem recht sonnigen Abend kühlt es in der klaren Nacht kräftig ab. Im Churital gehen die Temperaturen auf etwa 11 Grad zurück. In der Muldenlage vom Oberengadin kann es sogar leichten Frost geben. Mal am Mittwoch ist es dann sonnig und häufig sogar wolkenlos. Nur gerade in der Surselva hat es zuerst noch ein paar Hochnebelfelder rum und die wandeln sich durch den Tag in kleine flache Quellwolken um. Zur Ruhr wird es am Nachmittag 25 Grad warm, zu Dusis gibt es 24, zu Disentis 22, zu St. Moritz 19 und zu Arosa 18 Grad. Um Donnerstag ist es recht sonnig und es wird bis zu 26 Grad warm. Besonders am Nachmittag und am Abend gibt es dann aber zeitweise dichtere Schleierwolken.
Und die Sendung im Rückspiegel. Die junge Bündner FDP will den obligatorischen Militärdienst abschaffen. Das heutige Armeemodell sagt, Zitat, unwirtschaftlich und unfreiheitlich. Die Jungfreisinnigen sind darum für die Initiative «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht». Abgestimmt wird am 22. September. Die Bündner Landeskirchen haben heute ihren Kampf gegen eine Initiative, die die Kirchensteuer für Unternehmen abschaffen will, lanciert. Die Initiative der Jungfreisinnigen wäre ein harter Schlag für die Kirchen, hat es vor den Medien geheissen. Laut Berechnungen würden die Kirchen mit dieser Initiative bis zu 8 Millionen Franken durch die Lappen gehen. Und in dieser Sendung ist es auch ums All, um die Sterne und die Planeten gegangen. In Lü, im Münstertal, ist nämlich ein Buch zum Thema entstanden. Unsere Literaturkritikerin hat gelesen, was sie dazu meint und warum sie findet, das Kinderbuch sei durchaus auch etwas für Erwachsene. Sie können es nachlesen bei uns im Netz srf.ch, dann unter Regionaljournal Graubünden und unsere einzelnen Beiträge anklicken. Das Regionaljournal Graubünden gibt es morgen Abend, gleiche Zeit, gleiche Station. Schon am Morgen senden wir zusammen mit den Ostschweizer Kollegen das erste Mal, wie immer, am 6:30, dann am 7:30 und sie hören uns auch immer um die Mittagszeit. Das wär's gsi von uns für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Hauschild.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.